Aber für die kleinen Leute, die unter die Räder dieses Ladens kommen, ist es überhaupt nichts Brauchbares und Nützliches, auch wenn es noch so oft gepredigt wird. Und das möchte ich jetzt im Folgenden mal an so ein paar großen Maximen darstellen, die für moralische Menschen fast wie Lebenshilfen gelten, wie Tipps, wie man gut durchs Leben kommt und in der Gesellschaft für Ordnung und Harmonie sorgt. Also vorgenommen habe ich mir, ob die Zeit reicht, weiß ich noch nicht, den Fleiß, die Sparsamkeit, die Bescheidenheit, die Ehrlichkeit, den Altruismus oder religiös ausgedrückt die Nächstenliebe und die Höflichkeit. Und wenn ich jetzt zu einer Kritik dieser Werte ansetze, dann möchte ich, dass das in einer Hinsicht nicht missverstanden wird. Meine Kritik an diesen Werten ist kein Plädoyer für die Umkehrung dieser Werte. Also, wenn ich eine Kritik am Fleiß gleich üben werde, ist es kein Plädoyer für die Faulheit. Wenn ich die Ehrlichkeit kritisiere, ist es kein Plädoyer für die Lüge. So ist es nicht gemeint. Wie es gemeint ist, wird man hoffentlich dem Verlauf der Argumente entnehmen können. Also zum Fleiß. Die Leistung, die jeder Mensch mit Fleiß verbindet, der das als große moralische Maxime feiert, die ist klar. Wenn alle Menschen fleißig sind und ihr Werk verrichten, dann kommt jeder zu seinem Auskommen und keiner liegt dem anderen und der Gemeinschaft auf der Tasche. Erfolg und allgemeines Wohl gehen Hand in Hand. Gut, der Fleiß gilt einfach als rundherum gut. Also werfe ich die Frage auf, ist Fleiß wirklich gut? Und als ich mir die Frage vorgelegt habe und einen Blick in die wirkliche Welt habe schweifen lassen, ist mir gekommen, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Drei Beispiele aus der Welt, in der wir leben. Das Kind übt fleißig Schlagzeug. Was sagt der Untermieter? Die Regierung kürzt fleißig die Rente. Was sagen die alten Leute? Arbeiter streiken fleißig für Lohn. Was sagen die Unternehmer? Man merkt, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden, weil die Wertschätzung von Fleiß ganz offenkundig am Zweck hängt, für den da jemand fleißig ist. Ja, wenn der Zweck gebilligt und gut ist, dann will man gerne sagen, schön, dass du es mit Fleiß verrichtest. Aber wenn er schlecht und schädlich ist? Bei Moralisten wird diese Differenzierung gar nicht gemacht. Die Frage, dass man immer für einen bestimmten Zweck fleißig ist und dass davon, von diesem Zweck und seinem Inhalt abhängt, ob der Fleiß Zuspruch verdient oder nicht, davon will ein moralisch gesonnener Mensch nichts wissen. Der ist nicht für einen Zweck fleißig, sondern der hält Fleiß für einen Zweck. Das muss sein, unabhängig davon, was verrichtet wird. Und diese Lesart, die schon eine Verschiebung darstellt, passt sehr gut in das marktwirtschaftliche Getriebe, in dem diese Menschen ihre Anstrengungen absolvieren. Das passt insofern sehr gut da rein, weil nämlich in dieser Welt die Zwecke, die man sich vornimmt, gar nicht einfach frei gewählte sind. Da ist der Lebensweg sehr mit den Mitteln, die man hat, vorgezeichnet, und wenn man kein wirkliches Vermögen auf seiner Seite hat, dann gehört man in die Kategorie von Robert Lemke selig, die Unselbstständigen. Dann wird man eben Angestellter oder Arbeiter. Und wenn man ordentlich was auf der Kralle hat, dann wird man Selbstständiger. Die Zwecke sind gar nicht großartig zu wählende. Die sind durch diese Wirtschaftsordnung und durch das, was man an Mitteln hat, vorgeprägt. Wenn jetzt Menschen auf gegensätzliche Positionen verschlagen werden, na, der eine wird ein Lohnarbeiter und der andere wird ein Betriebschef, dann ist ja mit Händen zu greifen, dass wenn beide fleißig ihrem Werk nachgehen, der allgemeine Nutzen, von dem da die Rede ist, nicht rauskommen kann. Denn der betriebliche Fleiß, der möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld aus Arbeitern herausholen will, um den Gewinn zu steigern, geht unmittelbar Hand in Hand mit der Schädigung der anderen, muss sie also von den Früchten ihres Fleißes trennen, abschneiden. Es kann unmöglich sein, dass das, was ein Moralist dem Fleiß zugute hält, auf diese Weise herauskommt. Erfolg auf allen Positionen. Das gibt sogar der Moralist auf seine Weise zu. Allerdings schon durch eine Brille, die eine Interpretation vornimmt. Dass die große Mehrzahl der Menschen nicht zu übermäßigen Erfolgen kommt, dass es sozial Schwache gibt, die mit ihrem Geld nie auskommen. Das nimmt ein Moralist so zur Kenntnis, dass er sagt, ja, ohne Fleiß kein Preis. Der will sagen, nun ja, diese Lage, dass viele Menschen zum Erfolg nicht kommen, erkläre ich mir gemäß meiner Maxime, dass der Fleiß den Erfolg garantiert, im Umkehrschluss so, dass diese Leute den Fleiß noch schuldig bleiben. Und deswegen sage ich Ihnen ja, ohne Fleiß, bei dir habe ich ihn nicht gesehen, ohne Fleiß kein Preis. Nehmen wir mal diesen Satz. Die große Masse, die mit diesem Satz bedacht wird, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus eurer eigenen Vergangenheit. Also ich kenne ihn aus meiner Jugend und er hängt mir zu den Ohren raus. Dieser Satz, ohne Fleiß kein Preis, hat mal in seiner, sagen wir mal, banalen Fassung sogar einen Moment von Wahrheit an sich. Wenn der Satz ohne Fleiß keinen Preis das sagen soll, man bekommt kein Resultat zustande, ohne dass man sich dafür anstrengt, dann lasse ich ihn gelten. Wer unbedingt den Blick von einem schönen Berggipfel genießen will, der nimmt eben die Mühe auf sich, dass er auf diesen Berg hinaufsteigt. Wenn er diesen Fleiß aufgebracht hat, dann kommt er auch zu seinem Preis. Ja, in diesem Sinne muss man sagen, einwandfrei der Satz, aber kein großer Erkenntnisgewinn. Nur, und jetzt hört es auch schon auf, banal zu sein. Dieser banale Zusammenhang gilt im Kapitalismus nicht. Schaut mal Millionen von Arbeitslosen an. Das waren fleißige Hände. Die erwerben einen Lohn, von dem selbst mittlerweile die offizielle Politik sagt, es gibt Millionen, die davon nicht mehr leben können. Sonst würde man ja auch keinen Mindestlohn fordern. Der Fleiß hat bei diesen Menschen ganz offenkundig den Preis nicht eingetragen. Und denen wird nicht vorgeworfen, dass sie nicht fleißig wären. Sie haben einfach in dieser Welt keine Chance, weil sie mit anderen Kreaturen verglichen werden in der globalisierten Welt, die für den halben Lohn dasselbe tun, in Asien oder sonst wo. Bei diesen Leuten weiß man sogar, bei den modernen Fabrikarbeitern, denen man diesen Satz ins Stammbuch schreibt, ohne Fleiß kein Preis, dass für die allermeisten Betriebe und die Arbeitnehmer, die dort beschäftigt sind, Fleiß gar keine wählbare Option ist. Denkt mal zurück an die früheren Zeiten in dieser Republik. Da hat man noch das Wort in Zeitungen gelesen, wie steht es eigentlich um unsere Arbeitsmoral? Ja, das war ein Wort, Arbeitsmoral. Wie sehr macht sich der Arbeitende die Anstrengung für den Betriebserfolg zu eigen? Wie fleißig ist er? Das war ein Satz, der hatte noch in dem Sinn seine Grundlage, dass es Betriebe und Fabriken gab, in denen die Arbeit nicht so durchorganisiert war, dass den Menschen über die moderne Maschine der Takt ihrer Verrichtungen und das Maß und die Dauer ihrer Leistung aufgeprägt war. Ja, da konnte man noch mit dem Argument Arbeitsmoral den Eifer anstacheln. In einer modernen Fabrik bei Daimler-Benz ist es einfach ein Fremdwort und es wird auch nicht mehr benutzt. Weil Tempo, Menge, Ausdauer vordefinierte Größen durch die Maschinerie sind. Also, dass Fleiß den Preis garantiert, ist in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, so banal der Zusammenhang sachlich betrachtet ist, kein wahrer Satz, der gilt. Und der Grund ist der von mir eingangs genannte sehr schlichte, weil nämlich der betriebliche Gewinn, um den es geht, umso besser vorankommt, je weniger die Arbeiter von der Leistung abbekommen, die sie für den Betrieb leisten. Es kommt auf die Spreizung dieser Größen an, möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld. Da geht es um die Abtrennung der Anstrengung vom Erfolg. Die Anstrengung wird gepredigt, der Erfolg wird vorenthalten. Moralisten verzweifeln darüber gar nicht, sondern die bleiben dabei, dass der Fleiß als Tugend gelobt werden muss. Auch in Ansehung des Umstands, dass er bei den großen Massen den Preis gar nicht einfährt. Die stellen die Tugend Fleiß höher als den Zweck und seinen Erfolg. Die stellen das höher. Und ich habe ein lustiges Indiz dafür, dass sie in dieser Frage eine gewisse Konsequenz an den Tag legen. Das betrifft unsere eigenen Reihen. Es gibt moralisch gesonnene Bürger, die auch solchen Leuten mit dem Lob des Fleißes kommen, deren Zweck sie eigentlich missbilligen. Also wenn zum Beispiel die Jungs Flugblätter verteilen, um so eine Veranstaltung anzukündigen, und wir schreiben ein Buch, das alle 3 Monate erscheint, und die Leute sehen, dass viele Menschen unterwegs sind, um so etwas publik zu machen, dann habe ich früher den Seufzer gehört, eines muss man ihnen lassen. Fleißig sind sie. Die stellen die Tugend höher als den bestimmten Zweck und seinen Erfolg. Also, dass der Fleiß den Preis nicht garantiert, dessen wegen er empfohlen wird, ist das Resultat meiner Betrachtung und gibt den Übergang her auf die nächste Tugend, die gesteht es nämlich ein. Sparsamkeit. Die vielen Fleißigen bleiben offenbar ihr Leben lang in einem Zustand, ja, den könnte man auf soziologisch prekäre Lebenslage nennen. Sparsamkeit, die nächste empfohlene Tugend, hat ja immerhin das zum Ausgangspunkt, dass Menschen über nur unzureichende Mittel verfügen, um ihr Leben zu fristen, bestimmte Interessen zu realisieren. Und wenn man das zunächst einmal wieder sachlich und noch vom Kapitalismus abgesehen betrachtet, sicher, das kann es geben. Das kann es geben, dass man auf einer Berghütte einschneit und dann wird der Wein knapp und die Spaghetti und man muss anfangen, mit den knapper werdenden Mitteln zu haushalten, sparsam umzugehen, weil man darauf setzt, dass am Wochenende die Gondel wieder fährt und dann werden Mittel neu beschafft. Ja, so etwas gibt es, dass knappe Mittel für ein Bedürfnis die Lage charakterisieren, in der man sich befindet, sodass man deswegen einen sparsamen Umgang pflegt mit diesen Mitteln, bis die Lösung naht, die man anstrebt. Und die Lösung heißt immer mehr Mittel beschaffen. Denn Sparsamkeit ist ja nicht zuträglich für die Befriedigung der Bedürfnisse. Die Lösung heißt, wenn dies die Ausgangslage ist, mehr Mittel beschaffen. Jetzt kommt wieder das Kuriose der Welt, in der wir leben. Im Kapitalismus ist die Knappheit, die die Menschen zur Sparsamkeit antreibt, nicht bloß der Ausgangspunkt, sondern da ist die Knappheit die Folge ihres ewigen Bemühens, mehr Mittel zu beschaffen. Den Grund will ich jetzt nicht wieder ausführen, weil er immer derselbe ist. Wenn die Menschen für die Mehrung des Gewinns arbeiten, kann der Lohn nicht knapp genug sein. Die Knappheit im Kapitalismus hat deswegen auch ein doppeltes Gesicht. Da gibt es eine merkwürdige Doppelung in der Welt, in der wir leben. Die Knappheit gibt es als erzwungene Knappheit im Geldbeutel von Lohnarbeitern. Ja, die haben es schwer, mit dem Geld über die Runden zu kommen. Aber diese Knappheit, die im Geldbeutel durch die Kalkulation der Betriebe erzwungen wird, die steht neben, in diesen Tagen deutlich sichtbar, einem Überfluss an verfügbarem sachlichem Warenreichtum. Da gibt es übervolle Halden von Autos. Da gibt es gewaltige Kapazitäten von nicht vermietbarem Wohnraum. Neben Menschen, die über einen zu knappen Geldbeutel verfügen, als dass sie sich diese Güter beschaffen könnten. Und da merkt man, die Knappheit, von der hierzulande die Rede ist, die hat nicht das arglose Gesicht einer Robinsonade, wo die Natur zu wenig Früchte hergibt und der Boden zu wenig Ertrag, als dass man gut leben könnte, sodass man immerfort zur Sparsamkeit angehalten ist. Das ist die ökonomisch erzeugte Knappheit derer, die den Reichtum mehren, der in Kapitalgestalt heute sogar so gewaltig gewachsen ist, dass er für seine Vermehrung zu viel wird. Man leidet an einem Überfluss an Reichtum. Zu viel Autos, als dass man sie verkaufen könnte für ein gewinnbringendes Geschäft. Da muss man die Leute schlechter behandeln. Überlegt euch den Wahnsinn. Die leiden an einem zu viel an Reichtum. Zu viel für die kapitalistische Vermehrung, nicht für den Bedarf. Deswegen werden die Leute schlechter behandelt. Kurzarbeit, kündigen, Lohn runter. Also ist die Sparsamkeit, die ja als Tugend gefeiert wird, in unserer marktwirtschaftlichen Gesellschaft nicht sowas wie, am Beispiel meiner Berghütte, ein Notnagel für einen vorübergehenden Engpass, sondern da ist Sparsamkeit so etwas wie die bleibende Lebensstrategie. Sodass man sich doch auch mal der Frage widmen könnte, wie geht es eigentlich sparen? Und da ist es ähnlich wie mit dem Fleiß. Das ist gar nicht so leicht. Wie geht es zu sparen? Die erste Antwort, auf die ich komme, heißt, das geht gar nicht. Da gibt es Positionen, da kann man einfach nicht sparen. Miete, Steuern, Strom, Wasser. Da sind Grundeigentümer oder Gesetzgeber davor, die diktieren Preise. Da geht nichts zu sparen. Versucht's mal bei der Steuer. Ja, es gibt einen prominenten Versuch, aber der soll jetzt nicht besprochen werden. Also erst einmal geht Sparen gar nicht. Dann ein zweiter Anlauf zur Frage, wie es geht. Richtiges, gediegenes Sparen, da muss man sich leisten können. Ja, wenn der Benzinpreis auf 1,50 klettert und höher, dann ist natürlich ein Ökoauto, das nur 4 Liter verbraucht, ein Instrument zum Sparen. Wenn die Heizpreise explodieren, dann ist die Dämmung der Wohnung oder neue Thermopenfenster ein Mittel zu sparen. Bloß, man merkt sofort, an dieser Art des, sage ich mal, gediegenen Sparens, dass da ein Haken drin liegt. So zu sparen, das verlangt nämlich die Verfügung über Mittel, wegen deren Fehlen man überhaupt zum Sparen gezwungen ist. Und deswegen ist die Verlaufsform von diesem Widersinn beim Gros der Menschheit ganz klar der. Sparen erlaubt einem Menschen eigentlich nur 2 Wege in dieser Gesellschaft. Man muss heute verzichten, damit man morgen konsumieren kann. Oder man nimmt heute den ins Gerede genommenen Konsumentenkredit und muss morgen verzichten, damit man ihn zurückbezahlen kann. Und in dieser Zwangslage wird es zu einem universellen Volkssport von Menschen, Schnäppchenjäger zu werden. Die bringen ihre Zeit damit zu, von den Wurfsendungen und den Zeitungsbeilagen die Sonderangebote zu erspähen, fahren raus auf die grüne Wiese, um in billigen Shopping-Malls einzukaufen, vergleichen Aldi mit Lidl, bringen also viel Opfer an Zeit wie Geld, um zu sparen und zu suchen, was ihrem kleingeschnittenen Geldbeutel überhaupt zu Gebote steht. Die Merkwürdigkeit ist bloß die, Meine Charakterisierung klingt ja jetzt ein wenig abfällig, kritisierend. Aber unter den Leuten, die das tun, steht diese Art des Sparens im Unterschied zum Fleiß ganz hoch im Kurs. Die Opfer, die nämlich ihrem Sparsinn frönen, die stellen sich auf den Standpunkt, das, was sie an Arbeitsleistung und Fleiß abliefern müssen, das ist im Wesentlichen ein Diktat ihres Arbeitsplatzes. Da haben sie wenig Spielraum, verändernd einzugreifen. Aber der Sparzwang, dem sie aufgrund der erzwungenen Knappheit im Geldbeutel unterliegen, der ist in ihrer Optik so etwas wie ein Eldorado der Freiheit. Denn immerhin, man ist ja selber wirklich frei zu entscheiden, ob man seine 19,50 Euro in einen Radiowecker beim Chibo-Regal investiert oder doch lieber in ein Mobilfunktelefon bei Aldi. Dass das eine das andere ausschließt, dass das Alternativen des Verzichts sind, nimmt nichts zurück von dem Bewusstsein, ich bin immerhin das Subjekt, das die freie Entscheidung trifft. Insofern macht die Sache Spaß. Und zwar so sehr, dass es sogar eine in der Gesellschaft ausgefeilte Technik gibt, wie man das Einkaufen unter dem Vorzeichen des Verzichts als eine Leistung dartut, die einen zum Stolz berechtigt. Damit meine ich das merkwürdige Institut des Preis-Leistungs-Vergleichs. Kennt ihr sowas? Man guckt in Computerzeitungen oder in HiFi-Zeitungen und entdeckt von allem und jedem, es gibt einen Preis-Leistungs-Vergleich. Man kann zum Beispiel eine perfekte Stereoanlage für 5.000 Euro kaufen, die ist im Preis-Leistungs-Vergleich vergleichsweise schlecht bewertet. Sie ist eine hervorragende Anlage, aber sie kostet 5.000 Euro. Man kann im Gegenzug für 250 Euro eine Stereoanlage mit einem wunderbaren Clearfaktor erwerben, aber eben für 250 Euro, die schneidet im Preis-Leistungs-Vergleich viel besser ab. Sodass sich der Mensch, der sich für die kleinere Anlage entscheidet, sagen kann, klingt zwar nicht, taugt aber was. Im Preis-Leistungs-Vergleich habe ich optimal entschieden. So was wird gemacht. Aber man sollte auch darüber nicht vergessen, welcher Unsinn da gemacht wird. Wenn so unter dem Vorzeichen des Sparens der Verzicht wie Vorteil erscheinen soll, dann macht man ja immerhin das. Man stellt gewissermaßen neben die Gebrauchswerteigenschaften einer Stereoanlage, das ist Design, das ist Klang, das ist die Frequenz, die Bandbreite, die er überträgt, man stellt neben diese technischen Gebrauchswertmerkmale einer Anlage den Preis hintendran wie ein zusätzliches Stück Gebrauchswert. Der Preis, die vom Gebrauch ausschließende Größe, erscheint in einer Reihe mit den Gebrauchseigenschaften einer Sache. Sodass man unter dem Strich bei der guten Anlage in der letzten Position leider einen ziemlichen Malus in die Addition einbeziehen muss, das ist der hohe Preis. Und bei der schlechten Anlage einen erfreulichen Vorteil entdeckt, das ist der niedrige Preis. Aber diese Größen, von denen man behauptet, man hätte sie im Preis-Leistungs-Vergleich verglichen, die sind gar nicht vergleichbar. Man kann nämlich 5.000 Euro nicht mit 80 Dezibel vergleichen. Das geht gar nicht. Das sind völlig unvergleichliche Größen. Das eine ist eine Geldsumme, das andere ist eine technisch messbare Größe. Was in Wirklichkeit verglichen wird, sind nicht Preis und Leistung. In Wirklichkeit sind die, die sich mit diesem Preis-Leistungstest in die Tasche lügen, dabei den Preis der Sache mit ihrem Geldbeutel zu vergleichen. Ja, das kann man schon vergleichen. Aber das würde auch, unter Moralisten nicht leicht anzutreffen, so viel Ehrlichkeit verlangen, dass man sich zu seinem schmalen Geldbeutel bekennt und sagt, ich habe nur deswegen die kleine Anlage gekauft, weil ich für das andere Ding das Geld nicht hatte. Stattdessen sagt er, im Preis-Leistungs-Vergleich bin ich in dieser Straße nicht zu toppen.